Ja, es ist so, dass nur der Erlöste ist glücklich und froh. Und wie viele Menschen haben schon diese Erlösung erlebt und sind in der ewigen Heimat und freuen sich, diesem, was sie geglaubt haben, zu sehen. Ich habe vorher gedacht, wo ich die Erna gesehen habe, an deine Mutter gedacht und an Bruder Hermann und manche, wo ausgekämpft haben und sind daheim beim Herrn. Sie haben geglaubt, in dieser lebendigen Hoffnung das zu sehen. Geschwister Elenseer und der Harry und noch viele andere, wo wirklich da waren unter uns die Jahre durch und wir sehen, dass so manche Seele hat das erlebt, was sie geglaubt hat. Und darum ist es so wichtig, Geschwister, dass wir in unserem Lebensleben diese Zeit ausnutzen, was Gott uns geschenkt hat. Und Gott dienen mit Freudigkeit. Nicht schauen auf manches, was uns vielleicht das Herz schwer macht, manche Umstände und Leiden vielleicht, und manche Ereignisse, sondern wir sollen schauen nach oben. Wir haben ein schönes Lied, haben die Sänger gesungen und es passt zu der Botschaft, was ich heute mit der Hilfe des Herrn möchte bringen. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe mich gefreut, wo sie gesungen haben, das Lied, ich stehe vor dem Kreuz. Ich stehe vor dem Kreuz und sehe an Jesus Christus, welcher gelitten hat für mich, für dich, welcher die Last der Menschen, die Sünde auf sich genommen hat. Nicht gescheut manches, aber er hat das getan, was seinem Vater wohlgefällig war. Und darum wünsche ich uns heute Morgen Gottes Segen für diese Gemeinschaft und besonders auch das Wort, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, dass es mich uns zum Segen sein. Ich habe vorher gesagt, dass wir kurz vor Ostern stehen. Ja, und es ist so wichtig, dass wir im Leben uns öfters nicht zum Beispiel am Ostern mit dem Ostergedanken befassen oder Weihnachtsgedanken oder Pfingstgedanken, sondern auch es im Jahre durch immer wieder auch denken, Jesus ist geboren. Und wenn es nicht Weihnachten ist, dennoch lesen wir oft auch die Begebenheit von Jesu Geburt oder von Jesus Sterben, oder von Pfingsten, von Ostern, auch mittendurch im Jahr. Es bringt uns Segen. Und darum habe ich gedacht, auch an Gott gebetet, und er hat mir ein Wort geschenkt, dass es uns soll in die Osterzeit einleiten, dass wir wirklich uns rein leben jetzt und auch denken, wie Jesus Christus gelitten hat, was ihn bewegt hat. Wenn man so liest, was Jesus bewegt hat vor Ostern, ja. Wir lesen 6 Tage vor Ostern, noch vor Ostern. Er hat gewusst, es kommt. Und er hat mich zu den Jüngern bereiten zu diesem Tag. In ihr Herz einfach lenken auf diesen Gedanken. Und darum möchte auch dieses Wort heute Morgen auch uns zum Segen dienen. Ich lese uns mal ein Bibelwort aus 1. Petrus. Und noch ein Gedanke dazu. 1. Petrus lese ich mal vom 1. Kapitel. 2 Vers. 1. Petrus 1, lese ich Vers 18 und 19. Hier spricht Petrus zu den zerstreuten Gläubigen, die wo eigentlich gläubig waren, aber sie waren zerstreut in die verschiedenen Länder. Und dann sagt so Petrus, ihr und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, wisset es, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also ihr seid erkauft durch ein Blut, ein unschuldiges und unbeflecktes Lammes, welches Christus ist. So möchte der Gedanke für heute Morgen auch sein, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Ja, und wir möchten auch in dieser Botschaft, habe ich Gott gebetet, dass er soll uns helfen, dass wir eigentlich hereinschauen, was das Lamm bedeutet, welches Lamm Gott sich ausersehen hat und was Gott damit auch sagen möchte, wo er Christus darstellt als ein unschuldiges und unbeflecktes Lamm. Und in 1. Korinther, dazu lese ich noch ein Bibelwort, 1. Korinther 5, sagt Paulus ganz direkt und bestimmt diesen Zuhörer und sagt so, 1. Korinther 5, Vers 7, darum legt den alten Sauerteig auf, feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Aber dann sagt er, denn wir haben auch ein Osterlamm im Neuen Testament, das ist Christus, der für uns geopfert ist. Ja? Es ist Christus, sagt er. Und darum dieser Gedanke heute Morgen, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Ich habe diese Ansprache auf drei Gedanken verteilt. Einmal das Lamm im Alten Testament, was das Lamm bedeutet und wie damals das Lamm war, wie Gott es ausgesehen hat, komme ich darauf anzusprechen. Und dann Jesus Christus, das Lamm Gottes im Neuen Testament. Und dann das Osterlamm, Jesus Christus. Und Gott möchte helfen, Geschwister, dass wir als Volk Gottes immer wieder dieses Lamm vor Augen haben. Dann wird uns das Gott dienen einfach heller erleuchten, wenn wir wissen, dass für mich, für dich, Jesus Christus als Lamm Gottes gestorben ist, unschuldig. Wir haben Jesaja 53 gehört, ein sehr wichtiges Kapitel. Wenn man auf das Kapitel eingeht, auf jedes einzelne Gedanke, was der Prophet von Jesus spricht, dann, Geschwister, gibt es etwas, was wirklich ein Mensch beseelt und selig macht in seinem Gott dienen. Aber Jesus sagt, Apostel Petrus sagt hier, wir haben auch ein Lamm, ja. So im Alten Testament, so im Neuen Testament. Und dabei denkt er an das Osterfest im Alten Bund, ja. Er sagt, wir haben auch damals das Lamm, welches Gott ausersehen hat für das Volk Israel, als ein Bild auf Christus, als ein Fest ausersehen, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Gott hat ein Wunder getan damals, wo keinem gleich war. So ein mächtiges Volk, ausgeführt von der Hand Pharao, dass es rauskommt, es einfach rausgerissen aus Ägypten, losgekauft durch dieses Lamm, dass sie loswerden. Ja? Und Gott hat es so geführt und dieses Wunder ist in dem gleich, keines gleich, weil Gott hat ein Lamm ausersehen. Und hat es befohlen und das Blut des Lammes hat dieses Volk damals, das Volk Israel, gerettet vom Verderber. So wie das Blut Jesu Christi im Neuen Testament uns Menschen erlöst, wäscht die Sünde rein, so hat das Blut von dem Lamm, was sie buchstäblich geschlachtet haben und gegessen, gebratet, ja, und von dem Blut genommen und die Pfosten an der Tiere in jedem Haus bestrichen. Und die obere Schwelle, dieses Blut war ein Zeichen, dass der Verderben der Volk, dem Volk Israel, kein Leid getan hat, dass sie am Leben geblieben sind. Also dieses Blut hat sie gedeckt, geschützt, dass sie geblieben sind. Und wenn wir denken, Geschwister, in dieser Nacht, ja, ist der Verderber, der Engel durchgegangen und hat von dem Volk, Ägyptervolk, die Erstgeburt geschlagen, ja, verderbt. Sie sind gestorben. In jedem Haus ist der Erstgeburt um das Leben gekommen. Und das hat, Geschwister, dieses Blut hat das Volk Israel bewahrt. Wenn wir denken, was dieses Blut bedeutet hat damals und was es mitgebracht hat für das Volk Israel. Das Volk Israel war nicht bewusst, welches Wunder es tut. Aber wo es geschehen ist dieser Nacht, und wo sie gesehen haben, dass in Ägypterhäusern ist die Erstgeburt in jeder Familie gestorben, dann haben sie gesehen, was Gott an ihnen gewirkt hat, durch das Blut vom Lamm genommen, gestrichen an die obere Schwelle und an die Pfosten. 2. Mose lesen wir mal ganz kurz. 2. Mose 12 spricht hier Gott und sagt zweimal zu Mose, Vers 11, 2. Mose 12, Vers 11, Also sollt ihr's aber essen, dieses Lamm. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und Stäbe in euren Händen und sollt's essen, dass ihr hinweg geeilet, denn es ist des Herrn Passa. Und dann sagt er im 15. Vers nochmal, 7 Tage sollt ihr ungesäuert Brot essen, nämlich an dem 1. Tage sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst am 1. Tag und bis auf den 7., der Seele soll ausgerottet werden in Israel. Also ein Gebot gegeben, wie sie handeln sollen, was wichtig ist. Und dieser Tag soll ein Gedächtnis sein, dass Gott euch erlöst hat von der Sklaverei bei Ägypter. Und was, dass die Strafe, Geschwister, uns ans so einleuchtet ist. Im 11. Kapitel 2. Mose 11, Vers 5 sagt Gott die Bedeutung dieser Strafe, was kommt über das Volk Ägypten und sagt so, ich lese Vers 4, 2. Mose 11, Vers 4 und 5. Und Mose sprach, so sagt der Herr, ich will zu Mitternacht ausgehen in Ägyptenland. Spricht Gott zu Mose, so wird er sein. Und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben, von dem ersten Sohn Pharaos, hört mal gut, Geschwister, an, der auf seinem Stuhl sitzt, bis den ersten Sohn der Magd, der hinter der Miele ist, ja, und alle Erstgeburt unter dem Viech, vom ersten Sohn Pharaos bis an den ersten Sohn der Magd, der hinter der Miele ist. Also alle Menschen in Ägypten wird betreffen diese Plage. Und das Volk Israel, dieses Blut, was sie gestrichen haben, das hat sie bedeckt. Das Lamm, was sie gegessen hat, war ein Bild auf Christus' Auszug aus Ägypten, losgekauft von der Sünde, und das Blut Christi, so wie es heute ein Mensch rein macht, selig macht, das er Leben hat für ewig, so hat das Blut damals das Volk Israel bewahrt vom Verderben. Und Geschwister, wenn man so liest und denkt, was Menschen gesehen haben in dieser Nacht, die Hand Gottes, die Macht Gottes, die Allmacht Gottes, und das Volk Israel ist beschützt. Geschwister, so schützt Gott heute einen Mensch, der das Blut Christi annimmt auf sich, wo er Lesung fand, wo er erlöst wird, er kann sicher sein, er ist bedeckt unter diesem Blut. Und so war im Alten Testament dieses Lamm, Geschwister, oder dieses Osterfest, ein Fest für alle Zeit, bis auf Jesus Christus. Wir lesen in Lukas oder in dem Evangelium, als das Osterfest kam. Ja? Es war vom Alten Testament. Als es kam, hat Jesus gewusst, er muss jetzt leiden. Seine Zeit ist erfüllt, er geht ans Kreuz. Das Osterfest war für das Volk Israel ein heiliges Fest. Von diesem Zeit, wo Mose sagt, zum Volk, wo Gott befohlen hat, bis auf Jesus. Von Jesus an sagt Petrus, wir haben auch ein Osterlamm. Jetzt ist das Lamm Jesus Christus, die Erlösung für alle Menschen. Ein herrliches Fest damals, Geschwister, im Mittelpunkt war das Lamm, sein Blut und was noch dazu kommt, Geschwister, der Gehorsam. Dort sagt es im Alten Testament, ich kann nicht alles lesen, dass keiner aus dem Haus herausgeht. Er soll im Haus bleiben. Er soll unter diesem Blut nicht raus, über die Schwelle, durch die Tür, im Haus bleiben, bis es alles vorübergeht. Wir wissen nicht, ob jemand rausgegangen ist, wissen nicht. Aber Gottes Wort sagt, wenn jemand rausgeht, er wird sterben. Unter dem Blut ist er beschützt. Der Gehorsam trägt mit damals. So ist es heute, Geschwister. Ist ein Mensch dem Wort Gottes gehorsam, dem Geist Gottes untertan, nimmt er an das Reden des Geistes, wird er erlöst, bewahrt und beschützt. Und Gott möchte helfen, dass so manche Seele es glaubt und begreift. Und Geschwister, wie sind sie losgegangen? Noch ein Gedanke, ist so wichtig. Mancher Mensch denkt heute so, wenn ich mich zu Gott bekehre, ich verliere. Aber wie ist das Volk Gottes, das Volk ist herausgegangen. Sie waren beschenkt. Gold haben sie gegeben. Nehmt und geht. Geht raus von uns, geht. Sie haben einen Segen mitgenommen. So geht es einem Mensch. Er bekehrt sich zu Gott. Er sagt ab der Welt, aber Gott segnet ihn in der Zukunft. Gott segnet ihn, Gott beschenkt ihn mit Reichtum seiner Gnade, mit Güte. Er wird nicht arm sein, er wird reich sein in Christus. Und darum ist es so wichtig, dass einfach diesem Wort Glauben oder das Denken immer, wenn wir lesen, wie Gott das Volk rausgeführt hat, ja, was damit verbunden ist, ja, geht. So, Geschwister, reißt Gott einen Mensch aus der Macht der Finsternis heraus und Gott gibt ihm sehr viel. Er verliert nichts in seinem Leben. Und im Neuen Bund, im Neuen Testament sagt uns Petrus, Paulus ja in Korinther, wir haben auch ein Osterlamm. Aber das Lamm Christi im Neuen Testament, ja, es ist so wichtig, dass wir sehen, es ist Jesus Christus. Es ist er ein Lamm, ein unschuldiges Lamm, ja. Jesus Christus ist herabgekommen vom Thron. Er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen. Was hat ihn bewegt, auf die Erde hineingekommen? Sein Vater hat ihn losgegeben. Er hat ihn gegeben für die Sünde aller Menschen. Ja. Das Beste, das Einzige, was Gott gehabt hat bei sich von Anbeginn der Welt. Jesus Christus war dabei, bei dem, wo Gott die Welt geschaffen hat. Und er gibt ihn als Lesegeld, als ein Lamm, als ein unschuldiges Lamm für die Erlösung aller Menschen. Das ist das Lamm Jesus Christus im Neuen Testament. Und wo Jesus gekommen ist unter die Menschen, wer hat das gesehen? Zuerst Johannes der Täufer. Er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wer hat das gesehen? Ja, wer hat das im Johannes gezeigt? Kein Mensch hat es gesehen. Johannes, der Vorläufer Christi, welchen Gott berufen hat dazu, Jesu Christi den Weg bereiten. Gott hat ihm gezeigt, das ist das Lamm Gottes. Das ist es, ja. Er trägt der Welt Sünde. Ja. Darum ist Jesus auch gekommen in diese Welt und hat diese Sünde der Menschen auf sich genommen. In 1. Johannes können wir es lesen, ja, Vers 29, sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sinn trägt. Den anderen Tag wiederum, er wiederholt Johannes das und sagt seine Jünger, das ist Gottes Lamm, das ist er. Das ist das Lamm, welches Gott sich ausersehen hat, um die Menschen erlöser. Kein Mensch damals von dem Volk Israel hat in Jesu Christus am Anfang nicht gesehen, das Lamm. Später lesen wir, dass Menschen glaubten an ihn, bekennen, du bist Christus, ja. Manche haben das gesagt, Petrus im Auftrag, oder nicht im Auftrag, sondern im Einvernehmen oder im Glauben mit seinen Jüngern gesagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und wie hat sich Jesus gefreut? Wie freut sich er heute, wenn wir ihn als Kinder Gottes erkennen, dass er das Lamm Gottes ist heute und Menschen es zeigen, ja. Und wir können im Johannes sein Gefühl vernehmen oder verstehen, wo er Jesus gesehen hat. Er ist ja gekommen, ihm den Weg bereitet, hat ihn nicht gekannt, aber das hat ihm Gott gezeigt, das ist er. Ich denke immer wieder an das Wort, wo Jakob sagt, beim Segen aussprechen über seine 12 Söhne, was sagt er zum Judas? Du bist es, der Stamm Juda, du bist es. Von dir wird kommen der Held, du bist es. Und so sagt hier Johannes, ja, das ist er. Das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, ja. Und dieses Evangelium von dem Lamm Gottes, von dem Erlöser, es ist verbreitet. Aber Jesaja haben wir gehört in 53, gesagt, wer glaubt unsere Predigt? Wer glaubt er? Wer glaubt es? Und darum soll unser Gebet sein, dass Gott Glaube schenkt, mancher Seele, dass sie glauben, dass Jesus Christus allein in ihm ist die Errettung. Er ist der Erlöser, er ist der Retter der Welt, ja, Messias. Und Gott möchte helfen, Geschwister, dass wir diesen Aufruf von Paulus, wir haben ein Osterlamm, dass wir sehen es, Jesus Christus im Neuen Testament, ja. Das Lamm Gottes im Alten Testament, ein Schattenbild auf das Lamm, Jesus Christus im Neuen Testament. Das Lamm Gottes bringt der Menschen Erlösung heute noch. Es ist das Gleiche, nur dass Jesus Christus das Lamm erwirkt war, gestorben ist, auferstanden und lebt. Und heute vertritt uns, ja, er vertritt uns. 1. Johannes 1 sagt, wir haben einen Fürsprecher. Wir haben ihn. Er ist da. Er vertritt uns bei unserem Vater. Er ist bereit, alle unsere Not seinem Vater bringen. Und wie gut ist es, Geschwister, dass wir ihn haben. Ja. Heute trachtet ein jeder zum einen Rechtsanwalt haben für seine Vertretung im Alltag. Aber wir haben einen Vertreter, Jesus Christus, ja. Und darum ihm gehorsam sein, Geschwister, bringt uns Glück und Freude. Nur der Erlöste, wo dieses annimmt, er ist frei, hat Friede und Freude in diesem Lamm. Gott helfe uns, Geschwister, dass wir in unserem Leben dieses Lamm sehen, betrachten, aufschreiben auf es jeden Tag. Und besonders jetzt, weil Ostern bald ist, ja, dass wir in uns gehen, ja, und Gott bitten, dass wirklich Gott soll uns zeigen, mehr und mehr die Bedeutung dieses Lammes, die Bedeutung seines Blutes, die Bedeutung der Erlösung, ja. Warum wird eigentlich Jesus verglichen mit einem Lamm? Ein Lamm, Geschwister, ist geduldig, es ist still. In Jesaja haben wir gelesen, es verstummt, er ist verstummt, wo er zur Schlachtbank geführt ist. Es verstummt vor seinem Scherer. Es wehrt sich nicht. Es weiß nicht, was ihm wird. Es geht geduldig zur Schlachtbank und es wird geschlachtet. So ist Jesus Christus, Geschwister, geduldig, bewusst unsere Schuld auf sich genommen und gegangen. Bewegt es uns nicht, Geschwister, Gott zu danken oder Christus zu danken für dieses Wunder der Erlösung, ja. Und Jesaja gibt die Antwort uns, warum vergliche ich Jesus mit einem Lamm. In Jesaja 53, im Vers 7, sagt er so, und es wird geschehen, dass, ich habe falsch aufgemacht, Jesaja 53, Vers 7 sagt so, da er gestraft und gemattert ward, da hat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Er war gestraft, gemattert, verspottert, er war still. Er hat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Geschwister, wenn ein Schaf führt zum Scheren, es ist stumm, es weiß nicht, was geschieht. Er verliert seinen Schutz, seine Wolle, sagen wir, von Frost, aber es ist still. So ist Jesus gewesen, als ein Lamm. Er ist gegangen im Gehorsam, hat gewusst, im Gehorsam sein Vater, ja. Er sagt und sagt im Neuen Testament, Petrus sagt es, ja, sie haben den bedachten Plan Gottes erfüllt, selbst die Übeltäter und Jesus Christus gekreuzigt. Es war im Plan Gottes, nur hat er in Erfüllung müssen gehen. Und Jesus Christus ist diesem Plan Gottes untertan gewesen und gehorsam bis zum Ende. Ja. Und darum ist Jesus verglichen mit einem Lamm. Das Lamm folgt, es ist still. Jesus Christus hat seinen Mund nicht aufgetan. Einmal hat er dem Pilatus geantwortet, wo Pilatus sagt, ich beschwere dich bei deinem Gott. Und dann sagt Jesus, du sagst es, ich bin der König. Und von da aus war Jesus still. Er hat gewusst, es bringt nichts. Das ist der Plan Gottes. Er hat sich nicht verteidigt. Ein Lamm kann sich nicht wehren. Es kann sich nicht wehren. Manche wilde Tiere, wo geschlachtet werden, sie geben laut, sie wehren sich, aber ein Lamm ist nicht so. Das war Jesus, ja. Er hat kein Laut gegeben, er war einfach still. Er hat gewusst, dass wirklich, das ist der Plan Gottes. So wie ein Schaf wehrlos ist, so hat sich Jesus hingegeben für die Sünde aller Menschen. Johannes 18 lese ich mal uns, Johannes 18, vielleicht ein Vers, dass es uns ein bisschen einleuchtet ist. Johannes 18, Vers 7 sagt so, ich lese ein paar Vers. Da fragten sie abermals, wen sucht ihr? Die Haltung Christi, Geschwister, ganz kurz uns vor Augen führen. Sie fragen ihn, wen sucht ihr? Sie sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe es euch gesagt, dass ich es sei. Suchet ihr denn mich, so lasse diese gehen. Nehmt mich, er hat sich hingegeben, freiwillig in die Hände seiner Übeltäter. Lasst diese gehen, nehmt mich, ihr seid ja gekommen um meine Seele. Ja? Lasst sie gehen, auf dass das Wort erfüllt würde, welches da sagt, ich habe der keiner verloren, denn nur die du mir gegeben hast. Ja? Und wo Petrus hat mich da einstehen für Jesus, das Schwert gezogen, sagt Jesus, meinst du nicht, dass mein Vater Engel senden kann, zu mir helfen? Er hat sich hingegeben, nicht gewehrt, nicht widerstanden. Er hat gewusst, es ist eure Stunde, die Stunde der Macht der Finsternis und ich bin in eurer Hand. Macht, wie ihr wollt. Ein Lamm Gottes, Geschwister. Ein Lamm, welches nicht widersteht. Ja. Und darum ist er geduldig gegangen. Ich habe gedacht, Geschwister, oft reicht uns die Geduld, auch mir nicht. Wie oft im Leben sind wir über etwas ungeduldig. Ja. Und wir sind manchmal, denken, wieso ist das? Was ist jetzt? Ja. Aber Jesus Christus, unschuldig, hat gelitten, Spott und Hohn, die Dornenkrone getragen, ja. Verspeit, geschlagen, ja. Und unter die Übeltäter gerechnet, so wie zu einem Mörder gekommen. Und er war still, geduldig. Er hat sich nicht verteidigt. Und das eine nur kurz erwähnen, er war am Kreuz. Und sie sagen, steig herab, dann glauben wir. Was hätte uns bewegt, wenn sie uns gesagt hätte, guck mal, mach mal das, dann glauben wir, dann bist du und dann bist du los. In uns hätte gebrannt, ich mach das, dann bin ich doch los. Aber Jesus nicht. Er hat gewusst, es ist alles umsonst. Und das, was her für ihn war, der Gehorsam seines Vaters, das hat er gewusst, das muss ich tun. Und was hat Christus noch erwähnt, Geschwister, was hat Christus bewegt eigentlich, ans Kreuz zu gehen, zum Sterben? Auf erst ist das die Liebe seines Vaters zu allen Menschen. Und die Liebe ist in Vater, Gottes ist in Jesu aufgegangen. Gott hat geliebt alle Menschen und liebt sie heute noch. Er will, dass sie errettet werden, dass keiner verloren geht. Und diese Liebe des Vaters ist in Jesu aufgegangen und er ist ans Kreuz gegangen. Er hat diese Liebe bewiesen, ja, um erretten. Die Menschen haben ihm Leid getan. Ja. Und das hat ihn bewegt, die Last der Sünde der Menschen. Und die Liebe zu ihnen hat ihn bewegt, ans Kreuz zu gehen. Das ist so, es bleibt so, ja. Das war so. Ich lese uns mal aus Matthäus 9, in ganz kleiner Auszug. Matthäus 9, Matthäus 9, Vers 35. Was Jesus damals bewegt hat schon bei seines Lebensleben. Matthäus 9, von Vers 35. Und Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und da er das Volk sah, jammerte ihn dasselbe, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Diese Schmach, die auf den Menschen lag, sie hat Jesus bewegt. Er hat sie gesehen. Ostern war noch nicht, aber auch vor Ostern, am Karfreitag, war es Jesus bewusst, diese Schmach. Und diese Schmach hat ihn getrieben ans Kreuz. Diese Schmach hat ihn innerlich ihm Kraft gegeben. Er trägt die Sünde auf sich. Er geht ans Kreuz. Er wird die Sünde ablegen am Kreuz, zum Kreuz bringen, dass Menschen haben Friede, frei von Sünde. Das hat ihn getrieben. Erstmal die Liebe, das ist das Erste. Und dann die Schmach der Sünde. Jesus Christus hat es gesehen. Er hat geweint über Jerusalem, wo er gesehen hat. Ihm haben die Leute Leid getan. Aber wie ihnen helfen? Er hat gewusst, dass sein Vater einen Plan hat. Um dieses Plan verwirkliche, hat mir der Moment kommen, die Zeit. Und wo er gekommen ist, ist Jesus hin. Er sagt, in Gethsemane, lasst uns gehen, jetzt ist es soweit, zu den Jüngern, lasst uns gehen. Ich habe mal gelesen von dem Jan Hus, wo er gestorben ist auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wo er gelaufen ist, wo er ihn zum Verbrennen hinbereitet, da hat er gesagt, seine Füße sollen sich beeilen auf den Scheiterhaufen, dass er schneller vorübergeht. Er ist bereit gewesen zu leiden. So ist Jesus, Geschwister, ans Kreuz gegangen, getragen die Last der Sünde, sie war auf ihm und er hat sie getragen. Ja. In seiner tiefen Not, Geschwister, hat Jesus Christus erkannt, was wirklich auf den Menschen lag. Die Not der Menschen, sie hat sie ihn einfach bewegt. In Johannes 3,16 lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wozu? Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und diese Liebe, also hat Gott die Welt geliebt, sie hat Jesus einfach beseelt, Kraft gegeben, er ist gegangen. Und in dieser Liebe seines Vaters ist Jesus einfach gegangen und ist in den Tod gegangen, um Menschen zu helfen. Er hat gewusst, das Opfer muss gebracht werden. Er ist gegangen, ja. Und in Jesaja 53 hat uns der Bruder gelesen, im 6. Vers, wir gingen alle in die Irre, seht man, Geschwister, wir gingen alle, Jesaja 53, Vers 6, wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg. So sind doch Menschen, Geschwister, die wir unerlesen, sie sehen seinen Weg, den gehe ich in die Irre, einfach nicht wissen, wohin. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jetzt hat Jesus Christus Sünde auf sich genommen, die Last, und ist auf Golgatha, auf den Hügel zum Kreuz. So, Geschwister, muss ein Mensch erkennen, die Last der Sünde auf sich. Und wenn er kommt zum Kreuz, dann wird Gott diese Sünde abnehmen. Jesus Christus hat sein Blut gegeben, auf das Menschen erlöst werden von dieser Last der Sünde. Und diese Liebe zu Menschen, die Last der Sünde, sie hat Jesus Christus bewegt, gehen unschuldig auf Golgatha ans Kreuz. Das ist, Geschwister, was Jesus wirklich geleitet hat und geführt hat. Ja. Die Liebe zu Jesu, Geschwister, die Liebe zu allen Menschen, bringt Petrus zum Ausdruck in Apostelgeschichte, das lese ich, dass wirklich die Menschen erkennen, sie haben damals Jesus gekreuzigt. Sie haben geschrien, gekreuzige ihn. Aber Jesus hat für sie gebetet am Kreuz, Vater, behalte ihnen diese Sünde, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seht mal, Geschwister, welche Liebe Jesus gehabt hat. Ja. Vergib ihnen. Sie haben ihn geschlagen, und er betet um sie, dass Gott ihnen vergeben soll. Und diese Liebe bringt später Petrus zum Ausdruck in Apostelgeschichte 2. Sagt Petrus so, Apostelgeschichte 2, ich lese von Vers 37 vielleicht. Das heißt uns, es ist die Predigt Petrus. Ja? Und wer ihnen gezeigt hat, dass Jesus Christus auferstanden ist, sagt Petrus so, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Da sie aber das Hirten, die Zuhörer, eine Menge Leute, die dabei waren, wo Jesus gekreuzigt haben, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Ja? Er hat uns geliebt, er hat für uns gebetet, wir haben ihn gekreuzigt, was ist jetzt? Und Petrus sagt, ohne welchen Vorwurf, tut Buße, lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja. Tut Buße. Jesus rechnet euch nicht zu, er vergibt euch. Jesus Petrus will ihnen sagen, er liebt euch. Nur tut Buße, seid gehorsam und tut Buße. Das zweite Mal in Apostelgeschichte 3 sagt Petrus fast das Gleiche. Apostelgeschichte 3, Vers 17, wo er Petrus und Johannes gepredigt haben. Apostelgeschichte 3, Vers 17. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es durch Unwissenheit getan habt, wie auch eure Obersten. Ich weiß, sagt Petrus. Ja, ihr habt in Unwissenheit getan. Ihr habt ihn gekreuzigt. Aber was jetzt? Gott aber, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, wie Christus leiden sollte, hat es also erfüllt. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünde vertilgt werden. Ganz einfach. Petrus hat wollen zeigen und Johannes, er liebt euch heute noch. Er liebt alle Menschen. Tut Buße, kommt zu Gott, zu Jesu und er wird euch die Sünde vergeben. Damals war er so, jetzt ist er so. Haben die Menschen anders gesehen, Jesus. Am Kreuz, wo Jesus mit Blut bedeckt war, die Dornenkronen auf dem Haupt, haben sie das Lamm nicht gesehen. Ja. Sie waren verblendet. Sie haben nichts sich sagen lassen. Ja. Es hat sie nicht bewegt. Jesus ist vor ihnen am Kreuz gehangen. Die Hände und Füße waren durchgebohrt mit Nägel. Die Dornenkrone, sie waren gleichgültig. Kann man fast nicht begreifen. Ja. Aber später und heute, ein Mensch, wo Jesus Christus sieht, gekreuzigt für ihn, er sagt ja, für euch. Und so ruft heute Jesus, ja, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin dasselbe Lamm noch heute. Ja. Ich habe mein Blut damals vergossen. Einmal ist mein Blut geflossen. Und dieses Blut ist gültig für alle Ewigkeit. Ja. Und darum können wir auch sprechen. Im Lied 66 singen wir, O du Lamm Gottes. Ja. Du hast auf Golgatha herrlich gesiegt. Das Lamm Gottes, ja. Im Alten Testament hat es das Blut geholfen, der Gehorsam und im Neuen Bund das Blut Jesu Christi, des Lammes Gottes. Es hat die gleiche Kraft, ja, und es bleibt für alle Ewigkeit. Wir können Gott danken, Geschwister, dass Jesus heute noch liebt sein Volk. Er liebt sein Volk mit einer besonderen Liebe. Er liebt alle Menschen auch mit einer besonderen Liebe. Sie tun ihm leid, er weint über sie. Er weiß, sie sind in Not, verschmachtet, beladen mit Sünden. Ihre Augen sehen nicht Jesus, aber Jesus weiß um jede einzelne Seele. So ist das Lamm, Geschwister. Das Lamm Gottes, welches erwürgt war und gestorben ist für uns am Kreuz. Und uns sagt, er ist ausgerissen aus dem Lande der Lebendigen. Und da sagt uns, Geschwister, welchen grausamen Tod Jesus gestorben ist. Gott hat ihn weggerissen. Sein Leben, sein Leiden verkürzt. Ja, so geht es, Geschwister, wenn jemand für Gott da ist. Er leidet, Gott verkürzt ihm sein Leiden, Gott hilft ihm, so wie Jesus Christus geholfen war am Kreuz. Und darum spricht es für uns alle, Geschwister, dass wir, ja, sollen Gott danken. Mancher sagt vielleicht heute, ja, so etwas gibt es nicht, wie Jesus gestorben ist. Kann das sein, dass jemand die Last der Menschen für einen anderen Menschen sein Leben gibt? Aber Johannes hat das gesehen. Das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und ein Mensch hat das geglaubt, Geschwister. Ja. Er hat geglaubt, jedes Kind Gottes glaubt es, wo Heil und Erlösung empfangen hat. Und ist glücklich, das Lied haben wir gesungen. Und Johannes spricht, ja, das ist eine Tatsache, was geschehen ist auf Golgatha. In 1. Johannes 1 sagt, was wir gesehen haben, betastet, erlebt, das wissen wir. Wir sprechen von dem. Es ist kein Märchen, es ist eine Tatsache. Und ein Mensch, welcher das glaubt, welcher sich nicht einfach hinreißen lässt, dem Unglaube, ja, er glaubt es, er ist glücklich, er wird selig sein, ja. Und dann, Geschwister, jetzt ein Blick auf Ostern. Wir haben jetzt bald Ostern. Darum möchte dieses Wort uns helfen, Geschwister, im Leben nicht helfen, sondern lebendig sein und uns zeigen immer wieder vor Augen, wie das Lied gesungen, ein schönes Lied. Ich stehe vor dem Kreuz. Ich sehe Jesus. Er hat gerufen, was habe ich? Was kann ich Jesus geben jetzt? Für sein Leiden, für seine Geduld, was kann ein Mensch geben? Es ist nichts. Nur seine Seele, in Gehorsam Gott dienen, ihm nachfolgen, mehr nichts. Und Geschwister, mehr will Gott nichts. Jesus will nichts, ja. Und sagt, ihr braucht kein Geld zahlen, nichts. Kommt zu mir, kommt her. Ihr seid mieselig, ihr seid beladen, kommt, ich will euch erquicken, ja. Und darum, liebe Geschwister, Gott soll helfen, dass wirklich das Lamm Gottes, so wie er uns geliebt hat, er liebt uns bis heute. Er weiß um uns alle. Er weiß, in was wir ausgesetzt sind, in die Welt. Ja, wir leben in der Welt. Wie viel geht um uns heute, Geschwister? Wie viel geht um uns vorüber an dem Volk Gottes? Manche Last, was trägt, ja. Manches, was uns erwartet, was wir noch nicht wissen. Aber was sollen wir tun? Was kennen wir? Die Welt können wir nicht träumen. Jesus betet im hebräischen Gebet, sie sind in der Welt, aber erhalte sie in dieser Welt. Bewahre sie von Übel. Das ist unsere einzige Möglichkeit, dass wir beten, Gott bewahre uns von dem, was kommt. Und Geschwister, es ist kein Heil oder kein Geheimnis. Es kommt noch manches auf unser Nachkommen, was wir nicht erleben werden. Was unsere Vorväter nicht gedacht haben, ist heute über uns kommen. Und was noch kommt, wissen wir nicht. Aber es ist so, Geschwister, eins, es ist die letzte Zeit. Damit müssen wir rechnen, damit müssen wir gewappnet sein. Und wir können die Welt nicht träumen. Ja, wir haben ein Gotteslamm. Die Welt träumen wir nicht, ja. Wenn jemand jetzt versucht, er denkt, er flieht irgendwo in eine Ecke oder wie sagt sie, in eine Glaskaste und wird sich umschirmen und die Welt macht ihm nichts. Es geht nicht. Es ist nicht der Gottes Wille. Gott hat uns in diese Welt gestellt, jeder auf einen Platz. Und wir müssen Sorgen tragen, jeder Einzelne, für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder. Ich habe da vor kurzem gesagt, immer wieder, wenn ein Kind geboren ist, ja, ich wünsche immer wieder, dass Gott soll Weisheit schenken, den Eltern für die Erziehung des Kindes. Es braucht Weisheit, besonders heute, ja. Und wenn jemand denkt, ich tue mein Kind so jetzt in eine Ecke stelle, das, er wird unglücklich sein. Es muss, es bleibt in der Welt. Aber der geistige Einfluss, was wir bringen, durch das, was wir erlesen, bringt Segen. Das ist so, das müssen wir glauben. Und Gott wird helfen, jeder einzelne Seele. Bist du erlöst, bist du geheiligt, Gott wird dir helfen, dein Nachkommen in deine Fußstapfen zu erziehen. Gott schenke es uns, Geschwister, ja. Und darum noch ein Gedanke, wenn wir von hier aus gehen, ja. Ich habe gedacht, so bei mir geschehen, bin ich bereit, mein ganzes Leben Gott zu danken, was er getan hat an mir. Das wird der Erlösung. Bin ich bereit? Oder ist jedes Kind Gottes bereit, in dem Wirrnisse des Lebens, in allem, was kommt, ist er bereit zu danken, wenn er leiden muss, so wie Jesus gelitten hat vielleicht oder ähnlich. Oder wenn eine Not kommt, oder wenn er jetzt in eine Hungersnot kommt, oder in der Verfolgung, ist er bereit, ein Kind Gottes, seinem Erlöser, dem Lamm Gottes, zu danken, was er getan hat, im Blick auf das, was war, und im Blick auf das Leiden jetzt oder auf die Not, bin ich bereit? Oder wende ich mich ab und denke, dass ich nicht werbe in dieser Schuld? Ich habe mal gehört von einem Bekannten, ein Telefongespräch. Ich bin mit ihm gestanden und dann ruft sein Handy und er ruft das Handy und sagt zu mir, dieser Mensch ist krank, er stirbt bald. Also sein Kollege, wo ihm ruft. Und dann spricht er mit ihm am Telefon und fragt, Fritz, wie geht's dir? Ja, so und so, ich bin krank. Dann sagt dieser, mein Bekannter, Fritz, du bist nicht wert dieser Krankheit. Du hast so viel getan im Leben. Ich kann es nicht verstehen, warum das dir zugekommen ist, dass du jetzt sterben musst bald. Ja. Er hat gemeint, dieser Mensch hat Gutes getan. Er hat wirklich vielleicht gut, ich kenne nicht den anderen. Aber er sagt, du hast so viel Gutes getan, warum ist das dir gekommen? So denkt vielleicht mancher, ich habe so viel getan. Wir denken an David vielleicht, an Mose vielleicht, an die Apostel, wie viel Gutes, an Paulus, wie viel Gutes haben sie getan. Aber Apostel Paulus sagt, ich weise nicht die Gnade Gottes weg, verachte nicht die Gnade Gottes. Gott hat ihm geholfen. Und so habe ich gedacht, bin ich bereit, sind wir bereit, als Volk Gottes, als Gemeinde, Gott danken bis an unser Lebensende für die Segnungen, was er getan hat an uns, was er tun wird. Geschwister, Gott gebe uns es, jedem Einzelnen, auch mir, dass wir Gott danken für das Heil, für die Erlösung und dass wir heute ein Lamm Gottes haben, Jesus Christus. Gott segne uns. Amen.